Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Epheserbrief, aus dem ersten Kapitel, die Verse 11 bis 14. Wir wollen uns allerdings in der Predigt auf die Verse 11 und 12 heute Morgen beschränken. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wie wir besonders in jüngster Zeit wieder sehen, reißen die Konflikte in dieser Welt nicht ab. Im Gegenteil, sie scheinen zuzunehmen. Und zurzeit stehen die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland im Blickpunkt. Die Bibel sagt, dass der Friede von der Erde genommen ist. Und daran ändern auch nichts die gut gemeinten Friedensbemühungen von vielen Seiten. Solange der Friedefürst, unser Herr Jesus Christus, nicht wiedergekommen ist, in Macht und Herrlichkeit, wird es keinen beständigen Frieden auf dieser Erde geben können. Das ist unmöglich. Hier und da sind wir dankbar dafür, dass wir rein äußerlich gesehen noch im Frieden leben dürfen, wie zum Beispiel hier bei uns in unserem Lande. Aber beständigen Frieden in dieser Welt wird es nicht geben. Es wird wohl einen Scheinfrieden geben unter dem Regiment des Antichristen, aber echter Friede, den wird es erst geben, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommen wird. Er hat bereits am Kreuz Frieden geschaffen mit Gott, zwischen Gott und dem Menschen. Und von daher ist es möglich, dass auch Menschen untereinander im Frieden leben können, sofern sie an Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, glauben. Nur von daher. Anders ist es unmöglich. Also nur unter dem Kreuz von Golgatha ist Friede. Gott wird einmal eine ganz neue Welt schaffen. Damit haben wir uns bereits befasst. In den Versen 4, 9 und 10 heißt es, denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Das heißt also, Gott ist dabei, seinen Plan zu erfüllen, dass einmal in Zukunft, wenn der Herr wiederkommen wird, alles zu einer wunderbaren Harmonie zusammengefasst werden wird. Jetzt schon ist das in der Gemeinde Jesu der Fall grundsätzlich, auch wenn wir da manche Nöte und Probleme auch beobachten und selbst auch mit daran beteiligt sind. Aber grundsätzlich wirkt das, was einmal kommen wird, dass der Herr Jesus etwas ganz Neues schaffen wird, eine ganz neue Welt schaffen wird, in der Friede herrschen wird, grundsätzlich wirkt das in unsere Zeit, innerhalb der Gemeinde Jesu, schon hinein. Alles ist im Grunde genommen schon fertig, obwohl es noch nicht sichtbar vor unseren Augen ist. Wir schauen es noch nicht, aber wir glauben es. Es ist schon fertig in Kreuz und Auferstehung unseres Herrn. Ja, wie in einer befruchteten Eizelle schon alles enthalten ist, was dann später einmal den erwachsenen Menschen ausmachen wird. Also das, was zum Ende der Zeit sich ausgestalten wird, das ist schon am Kreuz und in der Auferstehung Jesu Wirklichkeit. Das ist schon Realität. Und alle Erlösten, also solche, die an den Herrn Jesus Christus glauben als ihren Erlöser und Herrn, alle Erlösten haben in dieser neuen Welt ein Erbteil, so sagt der Apostel Paulus hier. Zunächst einmal schreibt er von den Judenchristen. In ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Hier spricht er also von solchen aus den Juden, die schon lange und immer wieder auf das Kommen des Messias gehofft haben und die dann zum lebendigen Glauben an Christus gekommen sind. Es geht also hier zunächst einmal um die Judenchristen. Und im zweiten Teil dieses Abschnittes, in den Versen 13 und 14, sagt der Apostel Paulus, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Da geht es eben um die Heidenchristen. Da geht es um die Christen aus den Nationen. Diesen Unterschied macht der Apostel Paulus. Sie haben beide dasselbe Ziel, die ewige Herrlichkeit, aber in unterschiedlichen Bildern wird das hier vom Apostel Paulus angesprochen. Auf der einen Seite sind es die Judenchristen, da gebraucht er das Bild vom Erbe, und dann sind es die Heidenchristen, da gebraucht er das Bild von der Versiegelung und vom Unterpfand. Bei Gelegenheit werden wir uns damit noch etwas intensiver beschäftigen. Zunächst also geht es um die Judenchristen, aber wir beziehen uns mit ein. Auch wir haben ein Erbteil dort in der neuen Welt. Wörtlich müsste es hier heißen, in ihm wurde uns das Los zuteil. Luther hat übersetzt mit, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden. Und das erinnert an die Verteilung des verheißenen Landes an die einzelnen Stämme des Volkes Israel. Jeder Stamm bekam sein Erbteil, nur der Stamm Levi nicht. Sein Erbteil war Gott selbst. Und das wurde bereits von Mose so angeordnet. Wir lesen einmal in 4. Mose Kapitel 34, Vers 13 folgende. Und Mose gebot den Israeliten, das ist das Land, das ihr durchs Los unter euch teilen sollt, wie der Herr geboten hat, es den neun Stämmen und dem halben Stamm zu geben. Denn der Stamm der Söhne Ruben nach seinen Sippen und der Stamm der Söhne Gad nach seinen Sippen und der halbe Stamm Manasse haben ihr Erbteil bekommen. Die zwei Stämme und der halbe Stamm haben schon ihr Erbteil diesseits des Jordans gegenüber Jericho nach Osten zu. Und 5. Mose, Kapitel 10, die Verse 8 und 9. Zur selben Zeit sonderte der Herr den Stamm Levi aus, die Lade des Bundes des Herrn zu tragen und zu stehen vor dem Herrn, ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen bis auf diesen Tag. Darum werden die Leviten weder Anteil noch Erbe haben mit ihren Brüdern, denn der Herr ist ihr Erbteil, wie der Herr, dein Gott, ihnen zugesagt hat. Nun, dieses irdische Erbteil, das den Stämmen des Volkes Israel zugeteilt worden ist, von Gott her letztlich zugeteilt worden ist, durch Losverfahren. Dieses irdische Erbteil ist ein Abbild, eine Vorschattung, ein Abbild des himmlischen Erbes. Darum geht es dem Apostel Paulus ja hier. Es geht hier nicht um irdische Verheißungen, sondern es geht hier in der Gemeinde Jesu zunächst einmal hauptsächlich im Kern um himmlische Verheißungen. All das, was sich also abgespielt hat im Volk Israel, ist eine Vorschattung auf das, was hier in Christus Jesus himmlische Wirklichkeit ist. Josua konnte das Volk Israel nicht zur Ruhe bringen. Als er es in das Land führte, in das Land das Gott dem Volk Israel verheißen hatte, bedeutete das für Israel noch nicht die entscheidende Ruhe. Wir lesen das im Hebräerbrief, Kapitel 4, in den Versen 8 und 9. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und das ist nun die himmlische Ruhe, die wir in Christus haben. Damals wurde ihnen das irdische Erbteil ausgeteilt. Und nun haben all diejenigen aus dem Volk Israel, die zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind und noch kommen werden, Anteil an dem himmlischen Erbteil, an der himmlischen Ruhe. Und darum geht es in der Hauptsache. Das ist die Bestimmung für alle, die an den Herrn Jesus Christus glauben. Wir sagen es noch einmal, nicht nur für solche, die zum Volk Israel gehören und zum lebendigen Glauben an Christus gekommen sind, beziehungsweise kommen und kommen werden, sondern eben auch für solche, die aus den Nationen an den Herrn Jesus Christus glauben. Wir fassen das jetzt schon zusammen, damit wir uns persönlich auch heute Morgen hier mit einbezogen wissen. Obwohl das eben das spezielle Thema in den Versen 13 und 14 ist. Also es geht um unsere Bestimmung, einmal das ewige Erbe anzutreten. Paulus spricht in diesem Abschnitt, ab Vers 3 im ersten Kapitel, von unserer Bestimmung als Kinder Gottes, jetzt schon und auch in Zukunft leben zu dürfen. Ich lese einmal die Verse 4 bis 6, 4 am Ende. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Wir sind also von Gott her dazu bestimmt, Gottes Kinder zu sein. Und als Kinder Gottes sind wir eben auch, wie wir lesen in Römer Kapitel 8, Erben und Miterben Christi. Römer Kapitel 8, Vers 16 und 17. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Der eine Erbe und letztlich zunächst einmal, erstlich und letztlich der einzige Erbe, ist der Sohn Gottes, ist unser Herr Jesus Christus. Im Matthäus-Evangelium lesen wir das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Ich lese einmal die Verse 33, von Vers 33 ab im 21. Kapitel. Matthäus 21. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter darin und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Als nun die Zeit der Früchte herbeikam, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, damit sie seine Früchte holten. Da nahmen die Weingärtner seine Knechte, den einen schlugen sie, den zweiten töteten sie, den dritten steinigten sie. Das waren die Propheten, die zum Volk Israel gesandt wurden, von Gott her. Abermals sandte er andere Knechte, mehr als das erste Mal, und sie taten mit ihnen dasselbe. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen. Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Das ist also der Erbe, unser Herr Jesus Christus. Und in ihm und durch ihn sind auch wir Erben und Miterben. Und darum ist es so wichtig, wir weisen noch einmal darauf hin, haben das immer wieder getan bei der Betrachtung, dieser Verse im ersten Kapitel, dass es hier heißt, in ihm, in Christus. Immer wieder und immer wieder lesen wir diese Worte. Und wir sollten sie dick unterstreichen. Vielleicht in der Bibel unterstreichen, aber ganz gewiss in unseren Herzen. Nichts, was wir haben an gegenwärtigen geistlichen Gütern oder an himmlischen Gütern, wenn wir jetzt denken an dieses wunderbare Erbteil, das uns zuteil wird in der himmlischen Vollendung. Nichts haben wir außerhalb von Christus. Alles haben wir in der Verbindung mit ihm. In ihm und durch ihn. In seiner Person. In seinem Erlösungswerk. Es ist in keinem anderen Heil, ist kein anderer Name unter dem Menschen, unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Also ausschließlich in ihm. Niemand kommt also zu diesem Erbteil, der nicht an Jesus Christus glaubt, als an seinen Erlöser und Herrn. Das ist also von allergrößter Bedeutung, gerade auch in einer Zeit, in der man ja meint, dass es viele Wege gäbe hin zum Himmel. Es gibt nur einen Weg und dieser Weg heißt Christus. Daran wollen wir durch Gottes Gnade festhalten. Und in ihm und durch ihn sind wir Erben und Miterben des Himmelreiches. Alles, aber auch alles, haben wir ihm und ihm ganz allein zu verdanken. Es ist ein herrliches Erbe, ein herrliches Erbteil, das da auf uns wartet. Wir lesen das bereits im Psalm 16. Wir wollen uns das mal anschauen. Psalm 16 in den Versen 5 und 6. Der Herr ist mein Gut und mein Teil, du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land, mir ist ein schönes Erbteil geworden. Und ebenfalls im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Wir haben es also heute Morgen mit etlichen Bibelversen zu tun. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Die Herrlichkeit dieses Erbes ist so groß, dass Petrus das in dieser Weise hier zum Ausdruck bringt, also verneinend, nicht positiv ausgedrückt, sondern verneinend, indem er gleichzeitig an den Kontrast denkt zu allem irdischen Gut, zu jedem irdischen Erbteil. Indem er schreibt, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Es gibt also in dieser Zeit und Welt nichts, was in irgendeiner Weise vollkommen wäre, was nicht befleckt ist von Sünde, was es auch sein mag. All das, womit wir umgehen, auch jedes Erbe, ist in irgendeiner Weise befleckt. Das gibt es in dieser Welt nicht anders. Und darum schreibt Petrus hier unter der Leitung des Heiligen Geistes zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Also nichts Vergängliches, nichts Beflecktes, nichts, was irgendwann einmal vergehen wird, sondern etwas Ewiges, etwas Vollkommenes, etwas Reines. Das hat Gott uns aufbewahrt im Himmel. Ein wunderbares, ein herrliches Erbteil für jeden Einzelnen, der an Christus glaubt. Letztlich wissen wir nicht, was dieses Erbteil alles beinhaltet. Wir können uns darüber Gedanken machen. Wir schauen hinein in die Offenbarung des Johannes. Da haben wir einige Hinweise auf das, was kommen wird, in Symbolsprache, in Bildern ausgedrückt. Aber was uns da erwarten wird, wenn wir einmal bei Jesus sein werden, das ist uns jetzt noch verborgen. Wir haben einen Vorgeschmack davon, durch den Glauben an sein Wort und haben den Frieden Gottes. Wir haben die Gewissheit der Vergebung. Wir wissen uns von Gott geliebt und angenommen in Christus Jesus. Wir haben den Heiligen Geist. Das sind alles wunderbare, herrliche, geistliche Güter, die wir jetzt schon ein wenig genießen dürfen in dieser Zeit und Welt. Aber was dann kommen wird, was auf uns zukommen wird in der Herrlichkeit, das wissen wir eigentlich nicht. Aber eins ist wichtig in diesem Zusammenhang. Das Entscheidende, das ist die Person unseres Herrn Jesus Christus selbst. Davon spricht Johannes im ersten Brief, wenn er sagt, wir werden ihn sehen, wie er ist. Die Gemeinschaft mit Gott, die Gemeinschaft mit ihm selbst, das ist das Entscheidende in der himmlischen Welt. Alles andere sind Zugaben. Also wir müssen uns die himmlische Welt, dieses Erbteil, schon sehr gegenständlich vorstellen, leiblich. Die Wege Gottes münden ein in Leiblichkeit. Wir haben manchmal seltsame Gedanken darüber, weil wir uns das so schlecht vorstellen können. Alles Irdische ist in irgendeiner Weise leiblich. Das können wir anfassen. Das ist gegenständlich. Und von daher schließen wir, dass das im Himmel wohl nicht der Fall sein wird. Aber im Himmel wird es auch gegenständlich sein. Wir werden einen neuen Leib haben. Und all das, was wir genießen dürfen dort, hängt mit der Leiblichkeit zusammen, ist gegenständlich, ist für uns sichtbar. Wenn auch von einem ganz anderen Material als das, womit wir es hier in dieser Zeit und Welt zu tun haben. Das ist klar. Aber das Entscheidende wird sein, die Gemeinschaft mit dem Herrn selbst, mit Gott selbst. Das ist ja jetzt auch schon das Entscheidende. Da hapert es sicherlich auch hier und da bei uns in unserer inneren Einstellung, weil wir mehr von dem leben, was der Herr uns schenkt, an geistlichen Gütern, auch an irdischen Gütern, als von der Gemeinschaft mit ihm selbst. Es geht aber um seine Person. Es geht um sein Wort, in dem er seine Person, sein Wesen, seine Liebe zu uns offenbart, seine Gnade vor allen Dingen auch für Sünder, ohne die wir keinen Zugang hätten zu all dem Reichtum, den wir haben in der Gemeinschaft mit ihm. Das ist das Entscheidende. Wir werden ihn schauen, wie er ist. Das ist unser Erbteil. So war es bei den Leviten. Der Herr selbst sollte und durfte ihr Erbteil sein. Und Gott selbst ist unser Erbteil. Das ist das Größte und das Herrlichste. Und wir werden absolut zufrieden sein, ihr Lieben. Hier gibt es ja immer irgendetwas, womit wir unzufrieden sind. Leider ist es so. Nun, mit allem brauchen wir auch in einer guten Weise nicht zufrieden zu sein. Es gibt Zustände, es gibt Verhältnisse, die wir schon durch Gottes Gnade verändern sollten. Es gibt andere Verhältnisse, die wir nicht verändern können. Auch Verhältnisse, die wir nicht verändern dürfen. Das gibt es auch. Irgendwo gibt es das schon, eine gerechtfertigte Unzufriedenheit. Ich möchte es mal so formulieren, eine geheiligte Unzufriedenheit, die nicht aus einem Geist des Murrens herauskommt. Ansonsten dürften wir eigentlich mit all dem, was wir haben, schon in dieser Zeit und Welt zufrieden sein. Sind es oft nicht. Leider nicht. Aber es wird eine Zeit kommen, in der wir mit allem zufrieden sein dürfen. Und diese Zeit ist die Zeit der Vollendung, wenn wir unser Erbteil antreten werden in der himmlischen Welt. Da werden wir mit allem zufrieden sein. Da wird nichts, aber auch gar nichts fehlen. Nichts, was uns mangeln wird. Wenn wir noch einmal darüber nachdenken, dass Petrus das hier so schildert, ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe, dann denken wir eben daran, wie viel Zank und Streit es schon gegeben hat und Hass und Auseinandersetzung und Feindschaft wegen eines irdischen Erbes. Wie viele Familien sind da auseinandergerissen worden? Brüder sind entzweit worden, weil sie sich nicht einigen konnten im Blick auf das Erbe. das hängt mit dieser gefallenen, sündigen Welt zusammen. Zum Herrn Jesus kam einmal ein Mann mit der Bitte: Herr, sage doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen möge. Das bewegte ihn zutiefst. Und man möchte sagen, das war doch sicherlich auch ein gerechtfertigtes Anliegen. Was ist dagegen zu sagen? Er wendet sich immerhin an den Herrn Jesus. Aber der Herr Jesus, der blickt tiefer, er schaut in sein Herz hinein. Und das ist es, was Gott tut. Er schaut in unser Herz hinein. Und dann sagt er vor der versammelten Menge: Hütet euch vor der Habsucht. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Hütet euch vor der Habsucht. Er wusste, dieser Mann steckt voller Habsucht. Sein Anliegen mag rein äußerlich, dem Buchstaben nach, gerechtfertigt sein, aber sein Herz steht nicht recht vor Gott. Was ihn erfüllt, ist die Gier nach irdischen Gütern. Und dann erzählt der Herr Jesus das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Das kennen wir alle. Ihr Lieben, wenn wir davon erfüllt sind, von dem Trachten nach irdischem Reichtum, nach irdischen Gütern, dann ist es klar, dass wir keinen Blick haben für die Herrlichkeit der himmlischen Güter und des himmlischen Erbteils, das uns in Christus Jesus geschenkt ist. Wir brauchen also geöffnete Augen für diese Herrlichkeit, die auf uns wartet. Wir haben diese Sicht nicht von Natur aus. Alles, was sichtbar ist in dieser Zeit und Welt, liegt uns näher als das, was wir im Himmel einmal haben werden. Und auch wir, die wir gläubig sind an den Herrn Jesus, haben immer wieder damit zu tun, dass wir uns dabei ertappen und erwischen, dass uns die irdischen Dinge manchmal wichtiger sind und herrlicher sind als die himmlischen Dinge. Das sollte aber nicht so sein bei uns. Und darum betet der Apostel Paulus im selben Kapitel des Epheserbriefes um geöffnete Augen des Herzens. Ich lese uns diesen Vers. Es ist der 18. Vers in Kapitel 1. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Wir brauchen geöffnete Augen dafür. Das kann nur der Geist Gottes geben. Dass wir das wertschätzen, was einmal auf uns wartet, was uns in Christus Jesus beigelegt ist, an himmlischer Herrlichkeit. Wir brauchen geöffnete Augen dafür. Darum dürfen wir beten. Erleuchtete Augen des Herzens, geöffnete Augen für die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen. Nun, lasst uns noch darauf zu sprechen kommen, dass dieses Erbe absolut gewiss ist. Hier in dieser Zeit und Welt ist alles ungewiss, das wissen wir. Versprechungen werden nicht eingehalten. Und wir haben auch nicht immer Einfluss auf das, was geschieht, auch in unserem persönlichen Bereich nicht immer Einfluss darauf. Es ist alles sehr, sehr unsicher in dieser Zeit und Welt. Und da sind wir dankbar dafür, dass dieses Erbe, dieses himmlische Erbe, absolut gewiss ist, absolut sicher, abgesichert. Es heißt hier, in ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Der Liederdichter sagt, was er sich vorgenommen und was er haben will, dass wir doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Das muss kommen. Was Gott geplant hat, schon vor Grundlegung der Welt, das wird in Erfüllung gehen, sowohl in dieser Zeit als auch in der Zukunft, in der zukünftigen Herrlichkeit. Niemand und nichts in dieser Welt können Gott daran hindern, seine Pläne zu erfüllen. Der Satan nicht, denn er ist gerichtet am Kreuz. Wir Menschen nicht, wir sind mit in den Tod Christi hineingenommen. Niemand, aber auch niemand, ist in der Lage, das zu verhindern, was Gott sich vorgenommen hat. Zu seiner Zeit, zu seiner Stunde wird es in Erfüllung gehen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Niemand konnte ihn daran hindern. Und dasselbe gilt für die Zukunft. Wenn die Zeit erfüllt sein wird, wird der Herr Jesus Christus wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Niemand wird ihn hindern können. Er wird den Antichristen umbringen mit dem Hauch seines Mundes. Mit dem Hauch seines Mundes. Ja, also es ist absolut gewiss, ihr Lieben, wenn wir einmal hier die Augen schließen oder der Herr kommt vorher wieder, dann werden wir bei ihm sein in der ewigen Herrlichkeit und werden uns erfreuen dürfen an der Gemeinschaft mit ihm und an all dem, was zu diesem Erbteil dazugehört. Absolut sicher. Und all das mündet ein in das Lob Gottes, Vers 12, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Ein Ausleger sagt zu diesem Wort Herrlichkeit Folgendes: Dieses Wort bezeichnet die Summe aller Eigenschaften Gottes, die ganze Wucht seines Gottseins, sein ganzes Wesen, seine ganze Macht und Größe, all das ist eingeschlossen in diesem einen Wort, die Herrlichkeit Gottes. Und diese Herrlichkeit Gottes werden wir schauen, ihr Lieben, und wir werden Gott alle Zeit loben und preisen. Wer ihn schaut, auch jetzt schon, in seinem Wort, wie er sich in seinem Wort offenbart, der kann nicht anders, der muss Gott loben und preisen. Es kommt einfach, durch den Heiligen Geist gewirkt. Dazu noch ein Wort aus dem ersten Chronikerbuch, Kapitel 23, Vers 30. Da geht es um die Leviten. Welche Aufgabe hatten die Leviten? Unter anderem eine bestimmte Aufgabe war vorrangig, so möchte man sagen. Und an jedem Morgen sollten sie stehen, den Herrn zu loben und ihm zu danken und ebenso an jedem Abend. Also Gott zu loben, ihm zu danken, morgens, abends, das war eine der Hauptaufgaben der Leviten. Und das wird auch unsere Hauptaufgabe sein in der himmlischen Herrlichkeit. Wir werden Gott preisen und ihn loben. Es wird uns auch nicht schwerfallen. Wir brauchen uns dazu nicht zu zwingen. Sondern das wird sein aufgrund der Offenbarung seiner Herrlichkeit, die wir schauen werden. Und daran dürfen wir uns jetzt schon immer wieder, und darin dürfen wir uns jetzt schon immer wieder üben und einen Vorgeschmack haben durch das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus und auch Vorfreude empfinden im Blick auf das, was kommen wird. Ich pflege ja hin und wieder zu sagen, manche unter uns sind ja ganz nah dran, ihr Lieben. Und jeden von uns kann der Herr von einem Moment zum anderen nehmen, das ist klar. Auch die Jüngsten unter uns. Aber wenn es normal zugeht, dann müssen wir doch davon ausgehen, dass diejenigen, die schon ein gewisses Alter erreicht haben, 70, 80 und darüber, dass sie ganz besonders nahe daran sind. Und ich persönlich stelle mir das also als etwas Wunderbares vor, in einem solchen Alter diese Perspektive zu haben auf die zukünftige Herrlichkeit. Nicht mehr zu kleben an all dem, was uns hier auf dieser Erde manchmal so gefangen nehmen kann. Natürlich haben wir auch dann noch, auch im hohen Alter, unsere irdischen Aufgaben zu verrichten, sofern es unsere Gesundheit zulässt. Aber dass wir doch nicht mehr daran kleben, dass wir doch losgelassen haben, dass wir doch alles in den Tod Christi gegeben haben und uns freuen können auf dieses himmlische Erbteil, das uns hier zugesagt wird im Wort Gottes, das absolut gewiss ist, nach dieser leidvollen Erdenzeit, die wir dann hinter uns haben werden. Kein Tod mehr, kein Leid, kein Geschrei mehr, nichts mehr. Das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Ich schließe ab, indem ich diese beiden Verse noch einmal lese. In ihm, also in Christus, in seiner Gnade als Geschenk Gottes, sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Amen.